Guten Morgen miteinander. Wir haben schon gehört, heute Morgen geht es um das Thema Gebet. Ich habe im Moment eine Predigreihe über das Gebet in Bubiken und habe mich entschieden, eine Predigt aus dieser Predigreihe heute Morgen mitzunehmen da zu euch. Wir haben schon ein bisschen gehört, um was es heute Morgen wird gehen. Entschuldigung, mein Handy läutet gerade. Moment schnell. Ja, hallo? Ja, hoi, du läutest gerade in einem recht dummen Moment. Ich bin gerade mit einer Predigt. Können wir vielleicht ein anderes Mal telefonieren? Ja, wann ging es dir? Morgen Abend? Ja, nein, sorry, geht nicht, da laufe ich einen Marathon. Das geht nicht. Dienstagabend? Nein, da bin ich an einer Körperwehrparty eingeladen, geht noch nicht. Mittwochabend? Nein, da kommt meine Lieblingsserie, geht noch nicht. Donnerstag? Donnerstagabend. Ja, das könnte. Nein, halt, da habe ich Fußballtraining, geht doch nicht. Freitagabend. Nein, da habe ich mit Kollegen abgemacht, gehen wir zusammen ins Kino, geht doch nicht. Samstagabend. Nein, da bin ich an eine Geburtstagsparty eingeladen, geht doch nicht. Sonntag. Ja, Sonntag tue ich immer Telefonfasten, geht doch nicht. Ja, das ist noch ein bisschen schwierig, hä? Was meinst du? Ich sollte auf etwas verzichten. Ja, aber auf was denn? Also Marathon, ich meine, habe ich jetzt trainiert für, oder? Kann ich nicht einfach absagen. Die Körperwehrparty habe ich auch schon zugesagt. Ja, und nachher Lieblingsserie, oder? Wenn ich die verpasse, weiß ich nachher nicht mehr, wie es weitergeht. Das geht doch nicht, also noch schwierig. Was meinst du, das Fußballtraining? Ja, okay, der halt. Also ja, lass ich das ausfallen. Du über am Donnerstag telefonieren? Okay, gut, bis dann, tschüss. Ja, Entschuldigung, aber ich weiß nicht, ob es euch auch schon so gegangen ist. Wir wollten mit jemandem telefonieren, aber wir haben es einfach fast nicht geschafft, einen Termin zu finden. Man war so ausgebucht, die Agenda so voll, dass es fast nicht geklappt hat. Aber ich weiss nicht, vielleicht ist es uns beim Gebet auch schon so gegangen. Wir haben so viel zu tun, unsere Agenda ist so voll, dass wir einfach fast nicht Zeit finden, für zu beten. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen eben miteinander das Thema anschauen, Gebet ist Kampf. Ich denke, eine Form von Kampf im Gebet zeigt sich eben darin, dass wir manchmal extrem Mühe haben, Zeit für das Gebet zu finden. Aber es gibt auch noch andere Aspekte davon, dass das Gebet Kampf ist. Wir werden drei Bibelstellen miteinander anschauen, die Aspekte aufzeigen, dass Gebet eben ein Kampf sein kann. Die erste Bibelstelle ist im 2. Mose, Kapitel 17, und ich lese Verse 8 bis 13. 2. Mose 17, 8 bis 13. Da kamen die Amalekiter und stritten wieder Israel in Rephidim. Und Mose sprach zu Josua: Erwähle dir Männer und ziehe morgen aus, wieder die Amalekiter zu streiten. Ich aber will mich auf die Höhe des Hügels stellen mit dem Gottesstabe in der Hand. Und Josua tat, wie Mose ihm befohlen hatte. Er zog aus, wieder die Amalekiter zu streiten. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Höhe des Hügels. Solange nun Mose seine Arme hochhielt, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Arme sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch die Arme Moses schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn und er setzte sich darauf, während Aaron und Hur seine Arme stützten, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Arme fest, bis die Sonne unterging. Und Josua warf die Amalekiter und ihr Kriegsvolk nieder mit der Schärfe des Schwertes. Israel war unterwegs in der Wüste. Am Schilfmeer konnten sie die Ägypter abhängen. Jetzt waren sie unterwegs Richtung Berg Horeb. Und dafür mussten sie durch das Gebiet der Amalekiter durchziehen. Die Amalekiter waren Nachkommen von Esau. Und dann hat es gar nicht gepasst, dass die Israeliten durch ihr Gebiet ziehen und vor allem, dass ihre Herden, die sie noch bei sich hatten, noch ihr Gras abfressen. Vor allem, es war eine Wüste, die sonst schon nicht viel Gras hatte. Und darum haben sie mit den Israeliten einen Krieg angezettelt. Und so wie es da steht, ist es einfach so zu einzelnen Scharmützen gekommen. Und der Mose hat dem nicht einfach tatenlos zuschauen, sondern er hat entschieden, unter der Leitung von Josua sollen die Israeliten gegen die Amalekiter kämpfen. Der Josua hat den Männer ausgewählt, sie haben sich zum Kampf gerüstet, aber ich nehme jetzt mal an, Israel ist zahlenmässig und auch von der Ausrüstung her wahrscheinlich den Amalekiter unterlegen gewesen. Nun, der Mose, der ist nicht mit in den Krieg gezogen, er war ja dann schon über 80 gewesen. Aber er ist nicht untätig geblieben. Er ist nämlich zusammen mit dem Aaron und dem Hur auf einen Berg aufgegangen und hat dort die Hänge erhoben mit dem Stab Gottes in der Hand. Nun, es gibt verschiedene Meinungen, was der Mose da genau gemacht hat. Eine Meinung, die ich gelesen habe, war, dass der Stab von Gott sozusagen das Feldzeichen sie von Israel und jedes Mal, wenn sie das gesehen haben, sind sie ermutigt worden zum Kämpfen. Ich finde das allerdings eine komische Begründung. Vor allem haben sie wahrscheinlich während dem Kampf nicht noch Zeit gehabt, ständig auf den Berg zu schauen, ob jetzt der Mose den Stab in die Luft hat oder nicht. Nun, ich denke, der Mose hat hier etwas ganz anderes gemacht. Der Mose war in einer Gebetshaltung vor Gott gewesen. Ob der Mose dazu auch noch gebetet hat oder nicht, das steht hier nicht. Es könnte gut sein, aber wir lesen es nicht. Nun, interessant ist die Folge davon gewesen. Immer, wenn der Mose seinen Stab in die Luft gehabt hat, sind die Israeliten erfolgreicher gewesen. Wenn er den Stab hat langsam sinken lassen, dann sind die Amalekiter erfolgreicher gewesen. Jetzt ist klar, es ist natürlich anstrengend, den ganzen Tag so mit erhobenen Händen dazustehen. Und darum haben schlussendlich der Aaron und der Hur eben ihn unterstützt, haben seinen Arm gestützt. Und ich denke, das macht etwas über Gebet deutlich. Gebet kann sehr anstrengend sein. Gebet ist nicht immer nur ein Sonntagsspaziergang. Gebet kann manchmal ein richtiger Kampf sein. Gebet kann vor allem dann ein Kampf sein oder anstrengend sein, wenn wir ausdauernd beten wollen. Ich meine, so 10 Minuten hat der Mose den Stab jetzt noch locker in die Luft haben. Wir können ja heute Nachmittag mal üben, wie lange wir das würden schaffen, so einen Stab in die Luft zu haben. 10 Minuten wäre wahrscheinlich locker gegangen. Aber bei einem ganzen Tag, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und bei uns ist doch das nicht anders. 10 Minuten beten, ja, das schaffen wir noch einigermaßen. Das bringen wir noch auf die Reihe, oder? Aber längere Zeit zu beten, das kann unglaublich anstrengend sein. Da wird man vielleicht müde, da muss man vielleicht gegen das Einschlafen kämpfen. Da weiss man vielleicht irgendwann mal gar nicht mehr so recht, für was man eigentlich beten soll. Da wird es schwierig, sich zu konzentrieren, da wird es auch viel schwieriger, Zeit dafür zu finden, wenn wir lange Zeit beten wollen. Ich denke, ausdauerndes Gebet kann auch dann ein Kampf sein, wenn wir immer und immer wieder für das gleiche Anliegen beten und einfach nichts sehen, dass irgendetwas passiert durch unser Gebet. Gebet, vor allem ausdauerndes Gebet, kann also ein Kampf sein, kann anstrengend sein. Und mir ist bewusst, das ist nur eine Seite des Gebets. Ich habe in dieser Predigreihe auch andere Seiten des Gebets gezeigt. Gebet kann auch sehr schön sein. Gebet ist eine Gemeinschaft mit Gott. Wir sind berufen zum Gebet. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist eben manchmal auch, und ich denke, das haben wir alle schon erfahren, Gebet kann manchmal auch ein Kampf sein. Gebet ist nicht immer nur so ein Sonntagsspaziergang. Ich habe einmal, als ich noch im Militär war, einen Weg hatte, im Tessin. Es war Winter. Und am Montag der zweiten Woche dieses Weg hatten wir eine Übung, gehabt, wo wir irgendwo in ein Dorf infiltrieren und dort irgendetwas angreifen mussten. Und am Wochenende vorher hat es im Tessin geschneit. Und zwar hat es fast einen halben Meter Neuschnee gegeben. Und dann am Montag hat es geheißen, ja, die Übung ist abgesagt worden, Grund, es hat zu viel Schnee. Und sofort sind natürlich so Sprüche losgegangen, so von wegen Schönwetterarmee, wo nur man kann kämpfen kann, wenn die Sonne scheint und es schön und trocken ist. Aber ich denke, manchmal, oder ich habe mich schon dabei ertappt, sind wir doch genauso Schönwetterbetter. Ich bete dann, wenn gerade alles passt. Wenn es gerade nicht zu anstrengend ist, wenn ich gerade genügend Zeit habe, wenn ich gerade in der Stimmung dazu bin, wenn ich entweder eben so in einer Halleluja-Stimmung bin oder wenn ich merke, jetzt stehe ich irgendwo an, jetzt habe ich ein Problem, jetzt brauche ich Gottes Hilfe, dann beten wir. Wir sind manchmal so Schönwetterbetter. Die Frage ist jetzt, wo zeigt es sich denn, dass das Gebet eben manchmal ein Kampf kann sein kann?
Und ich denke, es kann mal ein Kampf sein, Zeit dafür zu finden. Da haben wir auch eine Verbindung zu dem Einstieg, den ich gemacht habe. Eben, unsere Agenda ist manchmal so voll. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, dass ich für andere Sachen viel, viel leichter Zeit finde als für Gebet. Es ist doch viel einfacher, Zeit zu finden für sein Hobby, für seine Freunde, für einen Film zu schauen, für ein gutes Buch zu lesen, als für zu beten. Es kann ein Kampf sein, am Morgen aufzustehen, vor allem wenn doch das Bett noch so schön kuschelig warm ist. Es kann ein Kampf sein, sich beim Beten nicht abzulenken von anderen Sachen. Es kann ein Kampf sein, längere Zeit im Gebet zu verharren, vor allem wenn einem bewusst ist, was man alles könnte und müsste tun. Es kann ein Kampf sein, ausdauernd zu beten. Immer und immer wieder das gleiche Anliegen vor Gott zu bringen. Und ich denke, es wird noch viel mehr ein Kampf, wenn wir einfach nichts sehen, dass unser Gebet etwas bewirkt. Und vor allem, wenn wir nicht nur ein paar Tage müssen beten, ein paar Wochen, sondern länger, vielleicht Monate, Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und wir sehen einfach keine Auswirkung, keine Frucht von unserem Gebet. Ich weiß nicht, wer von euch die Bekehrungsgeschichte von Wilhelm Pals kennt. Dank der älteren Generation ist das so ein Begriff. Wer der Wilhelm Pals war, war ein bekannter Evangelist in Deutschland, in der Schweiz. Und er ist selber nicht in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, sondern er ist durch ein Traktat zum Glauben gekommen. Das Traktat hat eine ältere Frau von ihrem Dorf vorbeigebracht. Das ist daheim nachher rumgelegen und zufällig hat er das gelesen und das war der Grund, warum er sich bekehrt hat. Nun, die Frau, die das vorbeigebracht hat, die hat das schon Jahre gemacht und hat auch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, für ihr Dorf gebetet, dass sich Menschen dürfen für Jesus entscheiden. Aber die Frau hat keine Frucht gesehen. Dass sich der Wilhelm Pals bekehrt hat, hat sie nicht mehr erlebt. Sie ist kurz darauf aber gestorben. Und trotzdem hat sie weiter gebetet. Und ich denke, dass sich der Wilhelm Pals bekehrt hat, das wäre ohne die Frau nicht möglich gewesen. Es war wahrscheinlich ein Kampf für die Frau, weiterzubeten, weiterzumachen in dem, was sie gemacht hat. Und trotzdem hat sie nicht aufgehört. Aber ich denke, eben ohne die Frau wäre der Wilhelm Pals nicht zum Glauben gekommen. Und ohne ihn oder durch ihn sind nachher Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Es hat sich gelohnt, auszuharren in diesem Kampf. Nun, wir haben schon Leute gesagt, weißt, mir fällt es einfach so schwer zum Beten. Ja, ich finde einfach keine Zeit oder am Abend, wenn ich Zeit hätte, bin ich zu müde, dann mache ich auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, wenn jemand diese Erfahrung macht, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Gebet kann ein unglaublicher Kampf sein und wir werden im Verlauf dieser Predigt auch noch sehen, warum das so ist. Natürlich, das möchte ich auch noch einmal betonen, Gebet kann auch sehr schön sein. Und es gibt vielleicht Tage, wo wir wirklich auch eine Sehnsucht haben, nach Gott Zeit mit ihm zu verbringen. Oder ich hoffe zumindest, dass es so Tage bei uns gibt. Aber wenn wir unser Gebet davon eben abhängig machen, dann werden wir so zu Schönwetterbeter. Dann wird unser Gebetsleben nicht stetig sein. Die Frage ist jetzt, was kann uns helfen in diesem Kampf innen? Wir sehen, dass in unserer Geschichte sind zwei Sachen waren, die Mose geholfen haben. Auf der einen Seite waren der Aaron und der Hur ihm eine Hilfe. Sie haben den Mose unterstützt im Gebet. Und ich denke, das kann auch bei uns eine Hilfe sein. Wir müssen ja nicht zwingend allein beten. Wir können uns ja mit jemandem treffen. Wir können mit einem Ehepartner beten, mit einem Freund, mit einer Freundin zusammen. Oder wir können es einfach so machen, dass man abmacht, du, wir fragen eine Woche beieinander nach, du, wie ist die letzte Woche gegangen mit Gebet? Hast du dir Zeit genommen? Ich denke, das andere, was Mose motiviert hat zum Beten, ist gesehen, dass er gemerkt hat, die Israeliten brauchen sein Gebet. Ohne das Gebet, ohne die Gebetshaltung von Mose sind die Israeliten im Nachteil gesehen. Und ich denke, genau das Gleiche sollten wir uns auch bewusst machen. Es gibt Leute, die unser Gebet brauchen. Das kann ein Gemeindeglied sein, das krank ist. Das kann ein Missionar sein, irgendwo auf dem Missionsfeld. Das kann ein Hauptleiter sein, irgendwo in der Gemeinde. Das kann ein Kind sein, der in die Jungschar geht. Das kann der Arbeitskollege sein, der Jesus noch nicht kennt. Es gibt Leute, die unser Gebet brauchen. Und ich denke, das kann uns so helfen, zu beten, auch wenn es manchmal ein Kampf ist.
So haben wir jetzt also gesehen, Gebet ist manchmal ein Kampf, kann eine Herausforderung sein. Aber dass Gebet ein Kampf ist, kann auch etwas anderes bedeuten. Ich lese noch einmal Vers 11 bis 13 aus dem 2. Mose 17. Solange nun Mose seine Arme hochhielt, hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Arme sinken ließ, hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch die Arme Moses schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten denselben unter ihn und er setzte sich darauf, während Aaron und Hur seine Arme stützten, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Arme fest, bis die Sonne unterging. Und Josua warf die Amalekiter und ihr Kriegsvolk nieder mit der Schärfe des Schwertes. So, Gebet war also nicht nur eine Herausforderung, sondern es war letztlich auch ein Mittel für Israel zu kämpfen. Wir sehen in dieser Geschichte sehr gut, dass das Gebet von Mose nicht einfach vergeben war. Das ist auch schon erwähnt, immer wenn er in dieser Gebetshaltung war, waren die Israeliten erfolgreicher. Wenn er die Arme hat lassen sinken, waren es die Amalekiter. Es war also nicht egal, ob der Mose gebetet hat oder nicht. Nun, das ist nicht die einzige Stelle in der Bibel, die diese Sicht vermittelt. Und damit kommen wir zu der zweiten Stelle, die wir heute anschauen wollen. Epheser 6, Vers 18. Epheser 6, Vers 18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geiste und seid hierzu wach mit aller Beharrlichkeit und Fürbitte für alle Heiligen. Nun, interessant ist der Zusammenhang, wo die Stelle steht. Im Epheser 6 geht es um die Waffenrüstung von Gott. Und auch wenn das Gebet jetzt nicht mit einem Ausrüstungsgegenstand von einem römischen Soldat verglichen wird, so wird trotzdem klar, Gebet ist Bestandteil von dieser Waffenrüstung von Gott. Und für was die Waffenrüstung von Gott gut ist, lesen wir im Vers 11 aus Epheser 6. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Die Waffenrüstung ist also dazu da, den Angriff vom Teufel abzuwehren. Da haben wir natürlich eine Verbindung zu 2. Mose 17. Das Gebet hat genau diese Funktion, der hatte, den Angriff der Amalekiter abzuwehren. Bei uns geht die Angriff vom Teufel aus. Und Gebet hat die Funktion, die abzuwehren. Und auch in dieser Hinsicht ist Gebet eben ein Kampf. Die Frage ist jetzt, wo zeigt sich der Kampf? Wo greift mir denn der Teufel an? Ich denke, es gibt verschiedene Orte, wo es so zu Angriff kommen kann. Ein so Angriff ist Versuchung. Der Teufel versucht mir, Sachen schmackhaft zu machen, die Gott eigentlich verboten hat. Genauso, wie er es bei Adam und Eva im Paradies gemacht hat. Das ist Versuchung. Ein weiterer Angriff kann Anfechtung sein. Anfechtung meint, ich bin in einer schwierigen Situation drinnen und mir kommen Zweifel auf, ob Gott mich noch liebt, ob Gott mich nicht vergessen hat, ob Gott meine Situation wirklich noch in der Hand hat. Das ist Anfechtung. Ein weiterer Angriff kann sein, dass ich gleichgültig gegenüber Gott werde. Kann sich so zeigen, dass ich mich schon gar nicht erst für ihn interessiere. Aber ich denke, es gibt auch so eine Gleichgültigkeit, wenn man Christ ist. Man ist zwar Christ, aber man ist es einfach nur so halbherzig. Nur nicht zu fest übertrieben. Die Bibel, ja, das ist ja schon gut und recht, aber ich meine, ich kann mir ja aussuchen, was jetzt gut ist für mich daraus und was nicht. Gemeinde, ja, Gemeinde ist auch in Ordnung, aber wenn ich so einmal im Monat mal auftauche und mich da blicke, reicht das ja völlig. Gott vertrauen, ja, ist ja schon okay, aber ich meine, ich habe noch Verstand, oder, was ich brauche. Und das sind so Angriffe vom Teufel, dass sie gleichgültig werden. Und die Angriffe, die haben ein Ziel, sie wollen uns von Gott wegtreiben und wollen uns unfähig machen, Gott zu dienen. Und da wird jetzt deutlich, dass ich einen Angriff nicht erwähnt habe. Das ist wahrscheinlich der schwerwiegendste Angriff. Wisst ihr, was das ist? Uns abzuhalten vom Betten. Klingt jetzt eigentlich recht harmlos, vor allem wenn man so denkt, was es für Versuchungen geben könnte und was für Sünden wir alles könnten tun. Aber das Problem ist, wenn der Teufel das schafft, uns vom Gebet abzuhalten, dann werden wir die Nähe zu Gott verlieren.
dann werden wir auch eine Kraft haben, in Versuchungen Nein zu sagen und die Angriffe vom Teufel abzuwehren. Und darum ist das einer der schwerwiegendsten Angriffe, die der Teufel gegen uns starten kann. So, wir sehen, unser Gebet ist auch ein Teil dieser Waffenrüstung. Und ich habe vorher einige Bereiche aufgezählt, wo uns der Teufel eben angreifen kann. Wir wollen mal schauen, inwiefern kann uns das Gebet helfen, in diesem Kampf diese Angriffe abzuwehren. Nun, wenn wir versucht werden, können wir Gott bitten, dass er uns Kraft gibt, Nein zu sagen. Tönt eigentlich recht banal und einfach. Aber ich habe wirklich schon die Erfahrung gemacht, wenn mir in der Versuchung in den Sinn kommt, dass ich jetzt beten könnte und das auch tue, wenn ich dann wirklich Kraft bekomme, Nein zu sagen. Wenn wir irgendwo angefochten sind, können wir beten und Gott bitten, dass er unser Vertrauen stärkt. Dass wir unsere Zweifel ablegen können. Wenn ich selber angefochten bin, dann hilft es mir, vorauszugehen, Spaziergang zu machen und Gott einfach mein Herz auszuschütten. Und ich merke immer wieder, wenn ich das mache, da fasse ich wieder neues Vertrauen zu Gott. Da komme ich wieder in Gewissheit über, ja, Gott ist bei mir und er hat alles in der Hand. Ich denke, wenn wir dranbleiben am Gebet, kann es uns auch bewahren, dass wir halbherzig werden. Wenn wir beten, kommen wir ins Licht von Gott. Und es ist schwierig zu ertragen, im Licht von Gott zu stehen, um halbherzig zu sein. Entweder werden wir unsere Halbherzigkeit ablegen, oder wir werden aufhören zu beten, wo wir es nicht ertragen, so in Gottes Gegenwart zu kommen. Und bei all dem dürfen wir wissen, Gebet ist mächtig. Der Mose hat das im Kampf gegen die Amalekiter erleben. Sein Gebet oder seine Gebetshaltung hat etwas bewirkt. Und ich wünsche uns, dass wir das auch immer wieder erleben können, wie Gebet eben mächtig ist. Und ich denke, hier wird auch deutlich, warum Gebet manchmal so ein Kampf ist. Wenn der Teufel diesen Kampf gewinnt und uns abhalten vom Beten, dann werden wir viele andere Kämpfe auch verlieren. Dann wird unser Glaubensleben irgendwie kraftlos werden. Dann haben wir nicht mehr Kraft, gegen Versuchungen anzukommen. Dann kann es sein, dass unser Glaube eben so halbpatzig wird. Dann haben wir auch nicht mehr Kraft, Gott irgendwo zu dienen. Und wenn wir es machen, dann ist es ein Krampf und es liegt irgendwie kein Segen drauf. Wenn wir Gebet vernachlässigen, hat das verheerende Auswirkungen. In erster Linie mal auf unseren Glauben. Aber meistens zieht das weiter in Kreise. Es wird Auswirkungen haben auf die ganze Gemeinde. Es wird Auswirkungen haben auf meine Ehe, auf die Familie, auf mein ganzes Umfeld. Wenn ich Gebet vernachlässige. Und darum versucht der Teufel alles, uns vom Gebet abzuhalten. Das Verrückte daran ist, dass wir die Auswirkungen davon nicht sofort sehen. Ich meine, der Mose hat das immer sofort gesehen. Oder sobald er seine Arme hat sinken, hat er auf merken, wie die Amalekiter erfolgreicher sind und die Israeliten zurückgedrängt haben. Er hat die Auswirkungen sofort gesehen. Wir sehen sie meistens nicht sofort und das ist auch das Perfide daran. Und es kann gut sein, dass wir irgendwann mal so einen Punkt kommen, wo wir merken, irgendwie ist mein Glaube kraftlos geworden, irgendwie stimmt etwas nicht mehr, irgendwie ist es so ein Krampf geworden. Und wenn wir das feststellen in unserem Leben, sollten wir unbedingt unser Gebetsleben mal prüfen. Natürlich, es kann auch andere Ursachen haben, das ist mir bewusst. Aber eine kann das Gebet sein. Und wenn wir merken, dass es eben irgendwie nicht mehr so stimmt in meinem Glaubensleben, dann schauen wir mal unser Gebet an und fragen uns, wie sieht es dort aus? Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Sicht haben, Gebet ist Teil dieser Waffenrüstung. Gebet ist mächtig und es kann uns helfen in diesen Glaubenskämpfen, die wir manchmal haben. Und ich denke, wenn wir diese Sicht haben, kann sie so bewahren, nachlässig zu werden im Gebet, wo wir merken, Gebet ist wichtig. So, Gebet ist also ein Kampf, Gebet ist auch eine Waffenrüstung oder ein Teil dieser Waffenrüstung von Gott. Nun, wie weit der Kampf geht, werden wir jetzt noch in der dritten Stelle anschauen. Und zwar Daniel 10, 12 bis 14. Daniel 10, 12 bis 14. Da sprach der Engel zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Denn schon am ersten Tage, da dein Herz danach verlangte zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und eben ich bin um deiner Worte willen gekommen. Der Engelfürst des Perserreichs stand 21 Tage lang wider mich. Aber siehe, Michael, einer der obersten Engelfürste, kam mir zu Hilfe. Ich habe ihn nun daselbst allein gelassen bei dem Engelfürst der Perserkönige und bin gekommen, dich erkennen zu lassen, was deinem Volk widerfahren wird und am Ende der Tage. So, der Daniel hat zu Gott gebetet. Und zwar hat er um Erkenntnis gebetet, eben was mit dem Volk Israel passiert. Und dann sind 21 Tage vergangen und es ist nichts passiert. Und dann, nach 21 Tagen, ist ein Engel zum Daniel gekommen und ist auf die Bitte von ihm eingegangen. Das Interessante daran ist, warum dass es 21 Tage gedauert hat. Der Engel ist vom Engelfürst von Persien aufgehalten worden. Nun, es würde den Rahmen sprengen, da auf diese Stelle vertieft einzugehen. Das ist eine sehr spannende Stelle, eine Stelle, die auch viele Fragen aufwirft. Aber eins können wir in dieser Stelle sehen. In der unsichtbaren Welt findet ein Kampf statt. Nun, die unsichtbare Welt, das ist ja etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können. Es ist etwas, wo wir auch keinen Zugang haben. Die unsichtbare Welt, das ist dort, wo Gott ist, wo die Engel sind, wo der Teufel ist, Dämonen sind. Und es ist so, die unsichtbare Welt, die umgibt uns vollkommen, auch wenn wir sie nicht sehen. Und alles, was in der unsichtbaren Welt passiert, hat auch Einfluss auf die sichtbare Welt. Nun, wir wissen zwar aus dem Text von Daniel 10 nicht genau, warum der Engel vom Engelfürst von Persien aufgehalten wurde. Aber es wird deutlich, dass der Kampf, der dort stattgefunden hat, einen Zusammenhang hatte mit dem Gebet von Daniel. Und so bewirkt unser Gebet nicht nur etwas in dieser sichtbaren Welt, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Wie gesagt, wir Menschen, wir haben eigentlich gar keinen Zugang, gar keinen Einfluss auf die unsichtbare Welt. Das Einzige, was die unsichtbare Welt beeinflusst, ist unser Gebet. Und das wird auch in den beiden anderen Stellen deutlich, die wir heute Morgen schon angeschaut haben. Im Epheser 6 sagt der Paulus, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte aus der Himmelswelt. Auch im 2. Mosebuch haben die ganzen Ereignisse eine geistliche Dimension gehabt. Wenn die Amalekiter die Israeliten besiegt hätten, oder sie gehindert hätten, ins verheißene Land zu gehen, sie vielleicht sogar vernichtet hätten, dann wäre Gottes Heilsplan gefährdet gewesen. Also wenn das der nicht so sichtbar war, auch dort sind Mächte aus der unsichtbaren Welt am Wirken gewesen. Gebet ist eine Waffe für den Kampf, der in der unsichtbaren Welt stattfindet. Und wenn wir beten, dann sollten wir uns einerseits bewusst sein, wie mächtig Gebet ist, aber auch gegen wen dass sich der Kampf richtet. Wir sehen also, wie mächtig das Gebet ist, dass das Gebet sogar Einfluss hat auf die unsichtbare Welt. Und wir sehen als Folge auch, was passiert, wenn wir nicht mehr oder kaum beten. Nun, was heisst das jetzt für uns? Die Tatsache, dass Gebet etwas in der unsichtbaren Welt bewirkt, kann uns mal ermutigen zum Beten. Wir haben gesehen, 21 Tage lang hat Daniel gebetet und es ist sichtbar nichts passiert. Aber das Gebet hat einen Zusammenhang gehabt mit dem Kampf, der in der unsichtbaren Welt stattgefunden hat. Nun, vielleicht betest du für gewisse Sachen schon viel, viel länger als 21 Tage. Und vielleicht denkst du manchmal auch, oh, es hat doch einfach keinen Sinn mehr. Warum bete ich überhaupt? Es passiert doch sowieso nichts. Der Punkt ist der, dass wir nicht sehen, was in der unsichtbaren Welt passiert durch unser Gebet. Und darum, wenn wir am Resignieren sind, dann machen wir uns bewusst, auch wenn ich es nicht sehe, mein Gebet bewirkt etwas in der unsichtbaren Welt. Aber das sehen wir natürlich auch gerade die Auswirkungen von mangelndem Gebet. Wenn wir nicht beten, hat das Auswirkungen auf die unsichtbare Welt. Und ich habe es vorher gesagt, die unsichtbare Welt hat Einfluss auf die sichtbare. Das kann heissen, wenn wir nicht beten, dann wird der Sieg von Jesus, den er am Kreuz errungen hat, nicht sichtbar. Der Sieg, dass Menschen zum Glauben finden. Der Sieg, dass Menschen Sünden ablegen können. Der Sieg, dass es einen geistlichen Aufbruch gibt.
Interessant ist, wenn man so in die Kirchengeschichte schaut, sind am Anfang von jedem geistlichen Aufbruch oder von jeder Erweckung zwei Sachen gestanden. Buß und Gebet. Und wenn wir das heute erleben wollen, kommen wir um diese beiden Sachen auch nicht drum herum. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, warum ist denn Gebet so eine mächtige Waffe? Den Grund lesen wir im Kolosser 2, Vers 15. Kolosser 2, Vers 15, da schreibt der Paulus, nachdem er die Gewalten und Mächte gänzlich entwaffnet hatte, führte er sie öffentlich zur Schau auf und triumphierte in ihm über sie. Also das geht nur, weil Jesus am Kreuz von Golgatha gesiegt hat, weil er auferstanden ist und damit alle Mächte öffentlich entwaffnet hat. Das heisst mit anderen Worten, wenn wir beten, dann haben wir Teil an dem Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Aber der Sieg, der muss bei mir persönlich anfangen, indem ich das annehme, was Jesus für mich gemacht hat. Ihn im Gebet um Vergebung bitten, ihm mein Leben anvertrauen. Dann wird der Sieg real, wo mich Jesus aus dem Einfluss vom Bösen gerettet hat. Wo er mir vergibt, wo er mir löst hat. Wo er mich zu einem Kind Gottes macht. Und dann kann ich beten und den Sieg erleben. Das wird natürlich nicht heißen, dass das Gebet etwas Magisches ist, oder, wo ich sozusagen auf einen Knopf drücken kann, und dann komme ich das über, was ich dann gerne hätte. Aber trotzdem, wenn wir beten, haben wir Teil an dem Sieg, den Jesus am Kreuz errungen hat. Und darum wünsche ich uns, dass wir uns diesem Kampf stellen. Dass wir nicht einfach Schönwetterbeter sind, sondern ausdauernde Beter, so wie es der Mose auf dem Berg war. Ich möchte zum Schluss drei Fragen an euch stellen, die wir kurz darüber nachdenken. Nachher werde ich dann noch mit uns beten. Die erste Frage ist einmal, bin ich ein Schönwetterbeter oder bete ich auch, wenn es herausfordernd ist? Die zweite Frage ist, ziehe ich die Waffenrüstung vom Gebet an, gerade dann, wenn so Kämpfe kommen, so Angriffe vom Teufel? Und das dritte, bin ich mir bewusst, dass das Gebet etwas in der unsichtbaren Welt bewirkt? Also noch einmal, bin ich ein Schönwetterbeter oder nicht? Ziehe ich die Waffenrüstung von Gott an, wenn Angriffe kommen? Und drittens, bin ich mir bewusst, dass das Gebet etwas in der unsichtbaren Welt bewirkt? Wir haben kurz einen Moment ruhig über die Fragen nachdenken und ich schließe die ab mit Gebet. Jesus Christus, wir wollen dir Danke sagen, dass du gesiegt hast am Kreuz, wo du gestorben bist, wo du verstanden bist. Danke dir, dass du der Sieger bist, der mächtig ist. Und danke dir, dürfen wir etwas von dieser Macht auch erfahren, wenn wir beten. Danke dir, hast du uns damit eine mächtige Waffe gegeben. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir die Waffe auch einsetzen, dass wir beten, auch gerade dort, wo wir angegriffen werden, wo wir versucht werden, wo wir angefochten sind oder wo wir vielleicht nur noch so halbpatzig mit dir unterwegs sind. Bitte dich, dass wir wirklich dürfen beten und die Macht dürfen erleben, die Sieg dürfen erleben, wenn wir beten. Ich bitte dich auch, dass wir ausdauernde Beter sind. Du siehst, wo wir selber herausgefordert sind, was manchmal ein Kampf ist, für uns zu beten. Ich bitte dich, dass wir uns diesem Kampf stellen. Ich bitte dich, dass wir nicht einfach aufgeben, dass nicht andere Sachen wichtiger werden, sondern dass wir wirklich dürfen im Gebet den richtigen Stellenwert einordnen. Hilf uns, mit der Zeit richtig umzugehen. Hilf uns, der dort zu beten, was herausfordernd ist, was wir vielleicht nicht mehr mögen, dass wir dranbleiben. Aber dass wir auch merken, es ist nicht vergeben, wenn wir beten, sondern dass wir dürfen merken, ja, es bringt etwas. Wir dürfen deinen Sieg, deine Macht im Gebet erfahren. Dank dir kannst du uns darin auch helfen. Amen.